herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, heute am 3. Dezember. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute reinhört und mit uns weiterlest in unserer täglichen Bibellese. Ich werde die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher ansagen und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Hiob, die Kapitel 3 und 4. Hiob verwünscht den Tag seiner Geburt. Dann erst begann Hiob zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Er sagte, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, die sagte, ein Knabe kam zur Welt. Finsternis sei dieser Tag. Gott da oben frage nicht nach ihm, nie scheine über ihm das Licht. Mögen Finsternis und Dunkel ihn besitzen, dichte Wolken über ihm stehen, die Finsternis ersticke sein Licht. Jene Nacht, das Dunkel soll sie holen, damit sie nicht im Jahreslauf erscheint. Zu keinem Monat soll sie gehören. Unfruchtbar sei jene Nacht, kein Jubel kehre bei ihr ein. Verwünschen sollen sie die Tageverflucher, die fähig sind, den Leviathan zu reizen. Finster seien die Sterne ihrer Dämmerung, sie hoffe auf Licht, doch das bleibe aus. Sie sehe keinen Schimmer vom Morgenrot. Denn sie hat mir nicht den Mutterschoß versperrt und das Unglück meinen Augen erspart. Hiob verwünscht sein Überleben als Säugling. Warum starb ich nicht bei der Geburt, als ich aus dem Mutterschoß kam? Weshalb kamen mir Knie entgegen? Wozu Brüste, dass ich daran sog? Dann läge ich jetzt schon und ruhte aus, dann schliefe ich und hätte Ruhe mit Königen und Räten des Landes, die sich verödete Grabmäler bauten. Oder mit Fürsten reich an Gold, die ihre Häuser mit Silber füllten. Oder als verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht da, wie ein Kind, das Licht nie sah. Dort endet das Wüten der Bösen, dort ruhen die Erschöpften aus. Gefangene sind frei von Sorgen, hören das Geschrei des Antreibers nicht. Die Kleinen sind dort wie die Großen, und der Sklave ist frei von seinem Herrn. Hiob verwünscht den Umstand, weiterleben zu müssen. Warum gibt er dem Leidenden Licht und Leben denen, die verbittert sind, die auf den Tod warten, doch der bleibt aus, die nach ihm scharren mehr als nach Schätzen, die sich freuen würden, wären sie im Grab, sie würden jubeln und wären entzückt? Warum gibt er dem Mann Leben, den Gott ringsum eingezäunt hat und dessen Weg verborgen ist? Bevor ich noch esse, kommt mir das Seufzen, und wie Wasser ergießt sich mein Stöhnen. Wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Wovor mir graute, das kam über mich. Hatte ich nicht Frieden, nicht Ruhe, nicht Rast? Und dann kam das Toben. Erste Rede des Eliphas, seine These. Jetzt gab Eliphas von Teman Antwort. Verstimmt es dich, wenn man ein Wort an dich versucht? Aber wer könnte seine Worte noch hemmen? So viele hast du unterwiesen und müde Hände stark gemacht. Deine Worte richteten Strauchelnde auf, weichen Knien gabst du wieder Kraft. Doch jetzt kommt's über dich und du gibst auf, dich trifft es und du bist verstört. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost, dein tadelloses Leben deine Zuversicht? Bedenke doch, wer kam je als Unschuldiger um? Wo sind Aufrichtige beseitigt worden? So wie ich es sah, die Unheil pflügen und Unrecht säen, die ernten es auch. Durch Gottes Atem kommen sie um, vom Hauch seines Zornes vergehen sie. Der Löwe brüllt nicht mehr, der Fresser verstummt, Gott bricht ihnen die Zähne aus. Der Löwe kommt um aus Mangel an Raub, die Jungen der Löwin werden zerstreut. Woher Eliphas seine Erkenntnis hat? Zu mir aber stahl sich sein Wort, mein Ohr vernahm ein Flüstern davon. In Gedanken, aus nächtlicher Schau, wenn Tiefschlaf über Menschen fällt, kam Furcht und Zittern über mich und schreckte meine Glieder auf. Ein kalter Hauch berührte mein Gesicht, die Haare standen mir zu Berg. Da stand er, den ich nicht kannte. Vor meinen Augen war eine Gestalt, ein leises Flüstern wehte mich an. Kann ein Mensch gerecht sein vor Gott, ein Mann vor seinem Schöpfer rein? Selbst seinen Dienern traut er nicht, wirft auch seinen Engeln Irrtum vor. Wie viel mehr dann den Geschöpfen aus Lehm, die aus dem Staub hervorgegangen sind, die man wie Motten zerdrückt, die man von Morgen bis Abend erschlägt. Unbeachtet gehen sie für immer dahin. Gott bricht ihre Zelte ab, sie sterben und wissen nicht einmal wie. Kapitel 4. Jonas Ärger. Jona ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er zu Jahwe. Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt. Und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Jahwe fragte, ist es recht von dir, so zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Da ließ Jahwe Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn so von seinem Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Staude. Aber am nächsten Tag, als die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, sodass sie verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Gott fragte Jona, ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein? Ja, erwiderte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte Jahwe, dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt und die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Den ersten Johannesbrief haben wir gestern schon eingeleitet, aber ich werde jetzt heute noch die kurze Einführung dazu geben. Und zwar geht es hier um die Gewissheit des ewigen Lebens. Um das Jahr 90 nach Christus herum schrieb Johannes seine drei Briefe, vermutlich von Ephesus aus. Bei den Empfängern handelte es sich wahrscheinlich um Christen in der römischen Provinz Asia. Vermutlich sind es dieselben Empfänger, die auch die Offenbarung erhielten. Anlass seines Schreibens war die mangelnde Heilsgewissheit bei den Gläubigen und das Eindringen von Irrlehren in den Gemeinden. Es geht also darum, wie Gläubige zur Heilsgewissheit finden und echte Gemeinschaft miteinander haben können. Wir lesen heute das zweite Kapitel. Unser Anwalt. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Seine Gebote. Wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, ist er ein Lügner, in ihm wohnt die Wahrheit nicht. Wer sich aber nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Und genau daran erkennen wir, dass wir mit Christus verbunden sind. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an kennt. Es ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde. Und doch ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Das Neue ist eine Tatsache, die sich in Christus und in euch als wahr erweist. Die Finsternis weicht ja zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Wer behauptet, im Licht zu leben und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist immer noch in der Dunkelheit. Doch wer seine Geschwister liebt, bleibt im Licht und nichts in ihm bringt ihn oder andere zu Fall. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Finstern umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Die Briefempfänger. Euch, meinen Kindern, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Das verbürgt uns sein Name. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich will es noch einmal sagen, ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Ihr Jugendlichen, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und ihr den Bösen überwunden habt. Die Welt. Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Die Christusfeinde. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichristus kommen wird. Und inzwischen sind viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde waren früher mit uns zusammen, aber sie gehörten nie wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt, damit jedem klar würde, dass sie nie zu uns gehörten. Ihr aber habt vom Heiligen selbst den Heiligen Geist erhalten, und durch diese Salbung wisst ihr Bescheid. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge hervorgehen kann. Wer ist denn nun der Lügner? Es ist der, der abstreitet, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Wer das leugnet, ist der Christusfeind schlechthin. Er lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Denn wer den Sohn leugnet, hat keine Verbindung zum Vater. Wer sich aber zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Doch ihr haltet an der Botschaft fest, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, dann bleibt ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden. Und so erfüllt sich seine Zusage: Wir haben das ewige Leben. So viel zu denen, die euch verführen wollen. Für euch aber gilt: Der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der Geist lehrt euch das alles. Und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt, und lebt mit Christus vereint. Gottes Kinder. Ja, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Denn wenn wir so mit ihm verbunden sind, werden wir bei seinem Wiederkommen zuversichtlich vor ihn treten können und müssen nicht fürchten, beschämt zu werden. Wenn ihr wisst, dass der Sohn Gottes gerecht ist, dann könnt ihr sicher sein, dass jeder, der sich nach dem Willen Gottes richtet, die Neugeburt aus Gott empfangen hat. Das war der Bibeltext für heute. Damit euch heute einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, hört auch morgen rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.